Schon 50 Jahre alt, dieses schöne Lied aus Schweden, das damals bei uns Eingang gefunden hat. Ja, Wind und Weite. Strophe 3 ist gefährlich. Die Mauern zwischen Menschen. Nur durch Gitter sehen wir uns an. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis, gebaut aus Steinen unserer Angst. Ach, die Angst, die macht uns so das Leben schwer miteinander. Aber aus einem anderen Grund hat man in der DDR die Strophe 3 verboten. Bei Drucklegung war das nicht erwünscht, dass es da Mauern gibt. Nee, da gab's keine Mauer. Und da kommt so viel von Freiheit vor, also wurde kräftig umgetextet. Wie in 3 anderen Liedern auch. Zum Beispiel durfte man auf keinen Fall singen, gib uns Freiheit jeden Tag, lass uns nicht allein. Denn durch dich, unseren Gott, sind wir frei in jedem Land. Nö, bloß nicht, wurde gestrichen. Kuriose Dinge, die man gar nicht mehr so weiß, aber bei der Entstehung des Liederbuches, das auch in damals unseren Partnergemeinden der DDR erschien, gab es etliche kuriose Zensuren durch den Zensor. Ich gratuliere herzlich zum Geburtstag, zum 1990. Ja. Die alte Dame, die Gemeinde, eine Sie übrigens. Und da dachte ich, muss man auch mal im Dresscode sich anpassen. Bin ja nicht der Einzige, der dachte, zu einer Geburtstagsfeier, erst recht, wenn man Festredner ist, ist das ja was, ne? In 10 Jahren, 2000 Jahre Gemeinde der Christen. Oh. Und wir wissen alle, wann das geschah, an Pfingsten, und wie stürmisch, dramatisch das zuging und ein fantastisches Erleben. Aber Pfingsten war nicht nur in Jerusalem, kurz danach auch ganz woanders. Es gab ein der jüngeren Zeitgeschichte wichtiges Ereignis, 20. Juli 1969. Die amerikanische Mondfähre Apollo 11 landete auf dem Mond. Der erste Mensch betrat den Mond, stieg die Stufen herunter und an der untersten soll er gesagt haben, one small step for a man, ein einziger Schritt für einen Menschen, aber für die Menschheit ein riesiger Sprung, womit er recht hatte, der Neil Armstrong. Naja, jahrzehntelang hat man es nicht mehr geschafft, einen Menschen hinzubefördern, aber das steht ja mal kurz bevor, dass man noch ganz anders hin will. Es gibt weltwegende Ereignisse. Also an dieses erinnere ich mich, das gab's im Fernsehen so ganz schwimmerig in Schwarz-Weiß. Und etliche sagten, das sei gefälscht. Nein, es war wohl doch Wahrheit. Wir beschäftigen uns heute mit einem Text aus der Apostelgeschichte. Pfingsten ganz woanders, nicht in Jerusalem, sondern in 2 Küstenstädten. Einige Zeit nach Pfingsten, so wie wir es nennen. Aber ich sehe hier, dass 2. wahre Pfingsten, Apostelgeschichte 10 und 11, nur in Auswahl. Wenn ich den ganzen Text lesen würde, dann wäre die Predigtzeit um. Aber ich hoffe, wir bekommen den Zusammenhang auch so mit. In Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen 3 hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte, Cornelius. Erschrocken erblickte er den Engel und fragte, warum kommst du, Herr? Der Engel antwortete, Gott hat genau bemerkt, wie treu du betest und wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber mit Namen Simon, ebenfalls. Der hat sein Haus unten am Meer. Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Cornelius 2 Diener und einen frommen seiner Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, also der befindet sich 60 Kilometer weit weg, zu Gast, zu Besuch bei dem Gerber Simon. Er befand sich um die Mittagszeit auf dem flachen Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab. Das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Daran befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief: Auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus antwortete: Auf keinen Fall, Herr. Noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. Während Petrus noch ratlos darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sich die Boten aus Caesarea schon zu Simons Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Das hörte Petrus und er grübelte noch über den Sinn seiner Vision nach. Da sagte ihm der Geist Gottes: »Drei Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt.« Da ging er hinunter und sagte zu ihnen: »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir?« »Wir kommen vom Hauptmann Cornelius«, sagten sie. »Er führt ein vorbildliches Leben, hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast.« Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Petrus zog ihn hoch und sagte: »Steh auf, ich bin doch nur ein Mensch.« Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen: »Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit Nichtjuden verkehren und erst recht nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung gefolgt, und jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt.« Daraufhin schildert Cornelius ihm das, was er seinerseits erlebt hat. Cornelius antwortet dann: »Ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat.« Petrus begann und sprach: »Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle.« Und dann hält er eine längere Predigt, die spare ich mir jetzt hier. Ihr könnt euch vorstellen, was er gepredigt hat. »Und uns gab Jesus den Auftrag, dem Volk Israel zu verkünden und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter über die lebenden Toten eingesetzt ist.« Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Dann wird geschildert, wie sie zum Glauben an Jesus kommen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern: »Diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern?« Und er befahl, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie ihn, noch ein paar Tage bei ihnen zu bleiben. Kapitel 11. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch die Nichtjuden die Botschaft Gottes angenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, machten sie ihm Vorwürfe. »Du bist zu Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk gehören. Du hast sogar mit ihnen gegessen.« Da erzählte ihnen Petrus ausführlich, was geschehen war. Als das die Apostel und die anderen hörten, gaben sie ihren Widerstand auf, priesen Gott und sagten, so hat Gott also auch den Nichtjuden den Weg eröffnet, zu ihm umzukehren und das wahre Leben zu gewinnen. Kurzfassung, aber ich denke, sie reicht, um herauszubekommen, was sich da ereignet. Das ist eine, schlicht gesagt, Weltrevolution. Dass es uns hier gibt, verdanken wir diesem Ereignis. Also da wurden 3000 in Jerusalem getauft, es waren alles Juden, um zu wissen, ach so. Und nun geschieht ein Schritt, der für die Missionsgeschichte, für die Entstehung der Christenheit, ja man kann eigentlich sagen, für die Entwicklung der ganzen Welt von unabsehbarer Bedeutung ist. Das beginnt damit, dass der Chef der Urgemeinde in Jerusalem, Petrus, Kröten schlucken muss, aber kräftig. Kennt ihr das? Zumindest sprichwörtlich. Ja, da musste Kröten schlucken. Das heißt, etwas Unangenehmes, ne? Muss man akzeptieren. In der Koalition muss immer eine Partei eine Kröte schlucken, wenn sie zusammenarbeiten wollen. Man muss es hinnehmen, akzeptieren und innerlich auch damit fertig werden. Und sei es darum, erstmal Ärger herunterzuschlucken, zumindest es schmeckt einem nicht. Vornehmbar heißt das ja, eine bittere Pille schlucken. Ein armer Schlucker ist jemand, der nichts zu essen hat, aber eine Kröte schlucken müssen, ey, das ist ja nun wirklich unangenehm, geradezu widerlich, wenn man das muss. Die Vision des Petrus da ist eine unzumutbare Herausforderung. Es gibt da ein Gedicht, ein Gedicht ist es nicht, eine kleine Satire, schon 100 Jahre alt, da hat jemand aus der Morgenröte die Morgenkröte gemacht. Wenn man durchs Leben kommen will, muss man eigentlich jeden Morgen eine Kröte schlucken. Dann kann einem einigermaßen sicher sein, dass einem tagsüber nichts Ekelhafteres mehr über die Zunge läuft. So, und jetzt hoffe ich, dass ihr alle die Kröte schluckt, die ich euch zumute, ne? Es ist aber nichts Ekelhaftes, sondern wesentlich für das, was wir da bekannt haben. Also im Vorspiel habe ich rausgehört, erwecke und belebe uns, du Geist der Freiheit. Erneuere und belebe uns, du heiliger Geist. Belebung, Erneuerung, Freiheit brauchen wir nicht. Wir leben ja in einem freien Land. Und Baptisten waren seit jeher die freiheitlichsten Christen überhaupt, ne? Und der Heilige Geist, von dem wir gebeten haben, hilf mit deiner Gnade uns, den Weg zur Wahrheit zu finden. Dass Gefangene frei werden sollen beim Erlöser der Welt. All das. Ach, das geht in die Ohren rein, das kennen wir und wir wissen schon, was gemeint ist. Wirklich? Zwei Schauplätze, zwei Städte in Israel. Zwar nur 60 Kilometer entfernt, nur an der Küstenebene, aber Welten liegen dazwischen. Also der Schritt von dem Neil Armstrong, das war eine Treppenstufe. Aber diesen Schritt aufeinander zu, denn diese zwei Männer hier gehen müssen, ist das Weltereignis sondergleichen. Das ist ja kein lokales Ereignis. Und da sind 30 Kilometer, das heißt zwei Tage Wanderung mindestens, ja, also kein großes Hinderungsgrund, aber dass diese zwei sich begegnen, das ist ein Skandal. In Jerusalem hat sich rumgesprochen, hast du gehört, was der Petrus gemacht hat? Das ist unerhört, den müssen wir herzitieren. Der hat das Gesetz gebrochen. Der hat einen Heiden besucht, einen Römer, hat mit ihm zu Tisch gesessen. Und dann hat er die sogar getauft. Das ist eine Frechheit. Und jetzt in einer Ergänzungsfantasie sage ich, ich stelle den Antrag, der wird abgesetzt, was der Petrus macht. Also sowas hatten wir noch nie. Und das darf es auch nicht geben. Das war schon immer so. Und übrigens, dann kann ja jeder kommen. Ja, da kam auch jeder. Jetzt sind wir auch da. Ich habe mal eingeflochten, was ich heute so an Zwischenrufen höre. Wenn es um eine Neuerung geht, dann höre ich das immer. Nee, es war schon immer so wie jetzt. Hatten wir immer so. und noch nie, kann ja jeder kommen. Und dann wird das noch gesteigert durch einen Gemeindeleiter, der sagt, solange ich hier das Sagen habe, wird sich daran nichts ändern. Warum grinst ihr so? Ich kenne das nur aus meiner früheren Gemeinde, in der ich bis vor einem Jahr noch Mitglied war. Ein bisschen jetzt Ergänzungsfantasie. Also Caesarea, das ist der Sitz der römischen Besatzungsmacht. Herodes hat ihnen diese Küstenstadt zur Festung ausgebaut. Da lagert die römische Legion. Ja, das sind immerhin 6.000 Mann, also Bataillonsstärke, habe ich mich schlau gemacht. Ich war nie bei der Bundeswehr, aber die Begriffe haben wir wohl heute noch und die Größenordnungen. Und die italische Kohorte, die Elitetruppe unter der Bataillon, 600 Mann, ein Bataillon nach der Division, okay. Und da gibt es Hundertschaften, 100 Mann, das ist dann der Centurio, der Hauptmann der Kompanie. Und einer dieser ist also dieser liebe Cornelius. Wenn es einen Ort gibt, von dem die Juden sagen, da gehst du nie hin, da regiert das Heidentum, da sind die Römer, die verehren den Kaiser. Und es ist strikt verboten, mit denen Umgang zu haben, mit denen zu sprechen, denen zu begegnen. Nein, wir sind Widerstandskämpfer, wir wollen die raus aus dem Land haben. Und deswegen hat man diese Elitetruppe, italische Kohorte, ja wohl auch da stationiert, weil wir wussten, also gegen die Juden, da brauchen wir die Besonderen bei uns, die können das, die stiften Unruhe. Also welches Image der Cornelius hat? Allerdings gibt es in Caesarea auch eine jüdische Synagoge. Und interessanterweise, dieser Cornelius, der ist da sowas wie Gastmitglied. Der ist dabei, ihn interessiert das, er liest auch in den Schriften und er spendet auch kräftig für die jüdische Gemeinde. Ja, und dann diese Aufforderung über eine Vision, sag mal, Cornelius, ich habe was mit dir vor, da gibt's einen, der könnte dir was beibringen. Schick Leute hin nach Joppe, das ist eigentlich Jaffa, heute Tel Aviv, zusammengefasst. Da gibt's nicht nur die Apfelsinen und Grapefruits, das ist also das Zentrum Israels mit in der Metropolregion fast 4 Millionen Einwohnern. Jeder dritte Israeli wohnt heute in Tel Aviv und Umgebung. Ja, Caesarea ist heute ein verfallenes Dörfchen, wieder aufgebaut zu einigen knappen 1.000 Einwohnern, okay. Joppe hieß das damals. Dahin und einen Juden zu mir holen? Oh, das wird spannend. Das darf der ja gar nicht. Jetzt wird spannend. Und der Cornelius wusste, was da passieren könnte. Das ist eine Revolution, wenn ich den zu mir einlade. Aber wagen wir es mal. Und parallel, also es kommt mir vor wie England und Frankreich, die beschlossen hatten, wir wollen mal den Kanal überbrücken und weil das besser ist, unterirdisch arbeiten wir uns mal im Schildvortrieb aufeinander zu. Ne, unter Wasser so Kilometer lang. Die Experten können das ja. Und das Wunder ist geschehen. Die haben sich tatsächlich mittendrin getroffen und hat genau gestimmt. Ja, wenn die gewusst hätten, was das für Folgen hat, hätten sie vielleicht wieder zugeschüttet den Tunnel drunter, wo alles Mögliche geschieht. So ist das, wenn man sich aufeinander zubewegt und dann feststellt, hätten wir geahnt, was für Folgen das hat. Was hier geschehen ist, ist für die Gemeinde in Jerusalem ja nicht folgenlos. Das gab Auseinandersetzungen, aber hallo. Da kam doch eine Weile später dieser unheimliche Völkermissionar Paulus und sagte, jetzt machen wir das mit allen, nicht nur mit diesem einen Cornelius. Jetzt gehe ich nach Griechenland und Rom und überall und Kleinasien und dann führen wir die Leute zum Glauben, die gar keine Juden sind. Oh, da gab es einen Krach. Und da wurde Petrus auch langsam ein bisschen rückfällig und hatte einen riesen Gewissenskonflikt. Vielleicht hat er auch gedacht, hätte ich das damals bloß nicht gemacht, nun haben wir den Salat. Aber sie einigten sich dann, Paulus, mach du deinen Job, ich mach meinen Job. Und sie haben dann sich gegenseitig akzeptiert. Aber noch im Petrusbrief steht, wie denn nun unser lieber Bruder Paulus gemäß der ihm vorhandenen Freiheit, gemäß der ihm vorhandenen Erkenntnis seinerseits so seinen Weg gegangen ist. Man hört noch raus, das war ein interessantes Gespann, die beiden. Eine interessante Koalition. Was geschieht? Also die kommen nach 2 Tagen an beim Petrus, der hört das und er ist vorbereitet. In der Vision wurde ihm klar, du wirst Kröten schlucken müssen, mach dich drauf gefasst. Und er hat gleich kapiert, denn zeitgleich treffen die beiden sich da zusammen, diese beiden Welten, die aufeinander stoßen, denn die 3 Abgesandten von Caesarea erzählen ihm das, was geschehen ist, und Petrus hat sofort verstanden, oh, da kommt was auf mich zu. Aber Gott hat mich beauftragt. Was hatte der im Ohr? Jesus hatte gesagt, geht nicht auf eine Straße der Heiden. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Nun ja, nach Auferstehung und kurz vor Himmelfahrt, wo, wie wir im Text gehört haben, angedeutet wurde, was an Pfingsten geschehen würde, heißt es auch, geht hin in alle Welt, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, bis nach Köln und überall. Aber naja, warten wir mal ab, ob es wirklich so kommt. Und wenn, können es ja ruhig andere machen, ne? Wenn ich Petrus gewesen wäre. Ich soll zu einem römischen Kompaniechef nach Caesarea. Caesarea ist die Kaiserstadt, Caesar. Jeder römische Kaiser, in diesem Fall da der Augustus, der nannte sich dann immer den Kaiser, Caesar, Kaiser. Empfang beim Haus des Cornelius. Große Freude. Ich weiß nicht, mit wie viel Herzklopfen und Zittern Petrus das gewagt hat. Da gehe ich rein. Vorher hatte er sie schon bei sich bewirtet, obwohl er ja eigentlich zu Gast war auf Hausbesuch, Betreuung der jüdischen Gemeinde, auch beim Gerber Simon, ne, bei seinem Freund sicherlich, wo er da ein bisschen Auszeit genommen hatte wohl. Dass der beim Mittagessen auf dem Dach oben unter der Glutsonne Kohldampf kriegt und benebelt ist, kann man sich gut vorstellen. Aber dann kommt Appetit. Und dann die Gerüche von unten. Das gibt ein gutes Essen, so steht's ja auch hier. Aber was war im Tuch? Schnecken, Würmer, Vögel, Schlangen, alles durcheinander. Und er bekommt zu, sagt, ja, guten Appetit. Das kann aber nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Also Krebse, Weinbergschnecken, andere Delikatessen kann man sich ja noch vorstellen. Ist ja heute in. Man ernähre sich bitte von Insekten. Ich habe mal gehört, einige können das, wenn man die richtigen findet. Heuschrecken sollen übrigens gut schmecken. Aber nee, sowas nicht. Würmer und Käfer. Aha. Da muss ich aber eine Kröte schlucken. Und mehrere. So. Lange Vorrede, was geschieht? Petrus predigt den Leuten. Sie bekommen den Heiligen Geist, das heißt, sie haben das verstanden, was ihnen gesagt wurde. Und sie fangen fasziniert an, Gott zu loben in der ureigensten Sprache, die man sonst nicht versteht, die man nur selber versteht, das Sprachengebet. Und Petrus sagt so, jetzt werdet ihr auch getauft auf den Namen Jesu Christi, denn ihr habt euch zu ihm bekannt. Wunderbar. Taufe. Wie jetzt wieder in unserer Bundesgemeinschaft, erfreuliche Nachricht, die Taufen haben wieder zugenommen. Nach Corona. Ist doch schön. Und macht uns dankbar. Was hier geschieht, ist also, ja, etwas von so globaler Tragweite bis in unsere Zeit hinein, wie wir uns das kaum vorstellen, ne? Ich meine, dass wir uns mit Ausländern und aus den fernsten Welten an einen Tisch setzen, das haben wir längst verstanden. Als ich Jungschaler war, so 15, 16, muss schon jugendlich gewesen sein, so 16, 17, geschah doch etwas, dass am Seminar in Hamburg zwei farbige, zwei schwarze Brüder. In meinem Tagebuch steht noch das Wort, das man damals noch verwenden durfte, aber wehe. Oh, Fremde bei uns zu Gast. Das war exotisch. Die jungen Mädchen unserer Jugendgruppe waren ganz begeistert und fasziniert. Und wenn ich heute Emanuel noch treffe, ab und zu selten, der längst dann Präsident der Kameruner Baptisten wurde, dann fragt er auch so zwischen, na, wie geht's denn der Jutta? Die hat er noch von vor 50 Jahren in Erinnerung gehabt. Also Multikulti, international, kein Problem, oder? Vergangenen Sonntag in Remscheid Also die Textlesung wurde parallel auf Farsi gelesen, für die Persischen, für die Iraner in der Gemeinde. Und dann hieß es, und die Ukrainer gehen jetzt in den eigenen Gottesdienst. Und drei Reihen hinten leerten sich. Drei Nationen in einem Gottesdienst. Aha, kein Problem. Aber wenn da andere kommen, und das hat dann mit internationaler Grenze nichts zu tun, sondern das ist eine soziale Schranke, oder da ist einer so ärgerlich anders, dass einem das innerlich eine Sperre macht, und wir können kaum nachempfinden, was das für Petrus für eine Überwindung war, sowas ganz Fremdes und anderes zu akzeptieren, und er hatte einfach Angst. Das macht Angst. Neulich ein Gottesdienst, da war eine schwerbehinderte junge Frau da. Offensichtlich die Tochter einer Mutter. Und da merkte ich, wie hilflos die Gemeinde war, damit umzugehen. Sie sagt mir hinterher, das kommt ab und zu vor. Wir wissen aber nicht, wie man da damit umgehen soll. Diese junge Frau hatte einen aufblasbaren so Wasserball dabei, und sie ist wohl sehr kräftig, geistig behindert. Die Mutter ließ sie immer los, denn wenn sie sie festhielt, dann gab sie akustisch sehr störende Laute von sich. Also lief sie während der ganzen Predigt durch die Reihen, auch vor mir und mit dem Wasserball, warf sich auf die Erde, und das Volk guckte alles. Und ich sagte, Prediger, jetzt Augen zu und durch, sag nichts. Ich habe die Predigt geschafft, Konzept vergessen, also drüber hinweg geguckt. Wie gehen wir damit um? Ich habe dann geschrieben, also ich hoffe, dass ihr eine Lösung findet für diese behinderte junge Mädchen. Dann sagten sie, das geht nicht anders, wir haben keinen Raum, wo wir das Problem lösen könnten. Dann könnten wir einen von unseren Frauen, die mit ihr umgehen können, dort bitten, tu doch den Dienst des Babysittings, der Betreuung. Denn die Mutter möchte gerne am Gottesdienst teilnehmen. Ich sage, du, dann kann ich nicht predigen. Es muss doch wohl einen geben, der sagt, ich übernehme das während der Predigt, damit die Mutter Predigt hören kann. Beides Ausländer. Sie kamen auf die Lösung, natürlich haben wir einen Raum. Und wir haben auch Leute, die das könnten, aber auf die Idee waren wir noch nie gekommen. Ich kriegte zur Antwort, damit müsste ich immer rechnen, wenn ich komme. Ich dachte, nee, komme ich nicht mehr. Schockierende Hilflosigkeit im Umgang mit einer hochgradig behinderten Person. Natürlich in einer gleichgestimmten Menge geht das überhaupt nicht. Wenn man in einer Zuhörveranstaltung ist, dann geht es nicht nur um akustische Störung, auch um visuelle oder Bewegungsstörung. Es gibt so viele Beispiele dafür, wenn uns etwas so schwer fällt. Naja, ich hätte ja nicht predigen müssen, ich hätte mich dann zu ihr setzen können und wir hätten gemeinsam mit dem Ball gespielt. Das mache ich normalerweise im Familiengottesdienst, wenn es dann ist. Dann geht's aber wirklich dann auf die Kleinen zu, und dann bin ich der Kinderpastor und dann rebellieren die Alten. Nee, das wollen wir auch nicht, ne, ist klar. Also muss man gute Lösungen finden, natürlich, geht. Zu bewältigende Beispiele, oder? Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, Herr. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich, textet Eugen Eckert. Leider ein Lied, das wir in unserem Liederbuch nicht haben. Eugen Eckert, Frankfurter Stadtstudentenpfarrer, von dem haben wir auch Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, was wir gerne singen. Meine engen Grenzen, Herr, erbarme dich, wandle sie in Weite. Wenn unsere Strophe nach der Predigt gleich heißen wird, Herr, du bist Richter, du nur kannst befreien. Wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, soweit wie deine Liebe uns ergreift. Mal abgesehen von dem Begriff Raffe, der Rasse, der seit 20 Jahren überholt ist. Rassen gibt's nicht. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter ist Kolumbianerin, ein Sohn ist Chilene, wir sind Deutsche, wir sind alle Deutsche. Man sieht ihn nicht an. Und was rein rassig ist oder nicht, das stammt aus einer Zeit, an die wir uns eigentlich ungern erinnern. Rote, gelbe, schwarz und weiß auf dem ganzen Erdenkreis. Ja, okay, aber das andere, das Fremde, leicht gesungen, aber beherzigt. In unserem Berichtsheft zur Landesverbandstagung, die kürzlich stattgefunden hat, finde ich zwei Passagen, die mich sehr interessiert haben. Also vor 15 Jahren haben wir in Gelsenkirchen-Buer, als ich dort Pastor war, angefangen nachzudenken über ein Thema, das war ein Tabuthema und ist bis heute weiterhin ein Tabuthema. Die Beschäftigung mit dem Thema hat dazu geführt, dass eine Familie die Gemeinde verlassen hat, denn wenn man über sowas nachdenkt, ja, dann kommt so, hatten wir noch nie, könnte ja jeder kommen, ja, und nee. Jetzt lese ich nach 15 Jahren, bei uns ist vieles in Fluss gekommen. Wir haben uns mit dem Thema christlich und quer beschäftigt und dabei biblisch-theologisch reflektiert und die Lebenswirklichkeit betroffener Christen angeschaut. Quer, wisst ihr, LBD, die GU, und das ist schwierig, muss ich noch lernen. Einer ist sexuell orientiert anders oder eine. Oh, das darf es nicht geben. Und wenn, dann muss man das wegbeten. Da geschehen komische Reflexe bei uns. Ich kenne die Lebensgeschichte von fünf, sechs Pastorensöhnen, die homosexuell sind. Zwei sind darüber verzweifelt, haben sich das Leben genommen, weil sie etwas waren, was man nicht sein darf. Ja, weil in der Bibel steht, und dann geht das wieder los. Ach, was haben wir da nicht alles gehabt? In der Bibel steht, ihr Sklaven seid untertan euren Herren. Und seit 150 Jahren gibt es in den USA zwei Baptistenbünde, weil die einen sagten, der Herr will die Sklaverei, und die anderen sagten, wir sind für die Abschaffung der Sklaverei. Das weiß heute keiner mehr. Das ist mal der Anlass für die Spaltung. Aber, kennen wir das? In meiner Bibel steht. Und die Bibel ist meiner Meinung. Dabei könnte der Petrus jetzt sagen können, in der Tora steht, das darf nicht sein, aber die Begegnung mit einem anderen Menschen durch Gottes Geist vermittelt, lässt ihn zu einem Umdenken führen, wofür die Jerusalemer lange brauchten und wofür in unseren Gemeinden auch wir lange brauchen. Einem dieser jungen Pastorensöhne wurde vom Vater gesagt, der kam mit 17 Jahren zu ihm und sagte, Papa, ich glaube, ich bin anders. Das nennt man ja schwul unter Männern. Und überhaupt, das ist ein Fachbegriff, der ist unangenehm. Da muss man eine Kröte schlucken, es auszusprechen. Ist aber die richtige Bezeichnung. Das heißt, er ist geschlechtlich anders. Da sagte doch der Kollege, den ich gut kenne, mittlerweile verstorben, Junge, pass mal auf, wir beten jetzt. Und dann musste das vergessen. Ja, der hat das geglaubt. Fühlt sich dann berufen zum Seminar als Pastor, geht alles schief, er heiratet eine Junge, die dort auch in Ausbildung ist. Nach 4 Jahren geht die Ehe kaputt. Es gibt eine Härtefallscheidung. Ja, es hat nicht gestimmt, was der Herr Papa sagte. Wir gehen unbarmherzig miteinander um und verstehen es nicht. In alle Wahrheit leiten. Ich habe in jeder Gemeinde Männer und Frauen vorgefunden, die das nur ins Geheim so sagten oder wenn sie merkten, ich kann das verstehen, obwohl es mir schwerfällt, wie Petrus mich hineinzudenken. Aber es gibt keinen Grund, dass wir uns deswegen voneinander trennen müssten. Ach so, ach ja, wenn man die Angst ablegt gegen das Fremde. Und dann lese ich noch etwas Zweites, ich schlage eine Seite weiter und bin voll erstaunt und es stimmt mich froh und hoffnungsfroh. Gummersbach-Windhagen, wir haben Veränderungen als Chance begriffen. Da ist ein neuer Pastor, nun ja, der war lange Jahre in Leipzig und in Hamburg, dann kann man sich vorstellen, welche Welten er dort erlebt hat. Ich kenne auch Düsseldorf und vieles, ja. Wir sind in unserer Gemeinde offener geworden, denn bei uns ist ja der Slogan, bei Gott sind alle willkommen. Es ist erstaunlich, dass christliche Paare eine Anreise von mehr als 50 Kilometer in Kauf nehmen, um in einen Gottesdienst kommen zu dürfen, wo sie sich mit ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft angenommen fühlen, ganz im Gegensatz zu ihrer Heimatgemeinde. Also ich hätte es ja nicht gewagt, persönlich zu sagen. Ich habe nur zitiert, könnt alle nachlesen. Wisst ihr, was das heißt? Ja, die Bibel ist ganz meiner Meinung. Das sagen wir immer gerne, wenn unsere kulturelle oder was auch immer Prägung mit dem übereinstimmt, was wir vorfinden. Eine Frau soll schweigen in der Gemeinde. Steht in der Bibel. Sie soll auch nicht lehren. Steht in der Bibel. Auch was man alles in der Bibel vorfindet, kennen wir doch. Frau soll keine Hose tragen, darf sich Haare nicht abschneiden. Haben wir doch alles schon mal gehabt. Ja, sind wir jetzt am Ende unserer Erkenntnisse? Nein, verstehst du auch, was du liest? Was ist gemeint? Was wird gesagt? Da geht es dann um die Übersetzungsproblematik. Lustknaben, Knabenschänder. Und was im altrömischen Reich wie im alten Rom für Zustände waren, dass jeder Kaiser sein Pool an Lustknaben hatte und an Knabenschändern, wie auch immer. Das wäre jetzt ein Thema, ich weiß, für ein Gemeindeseminar. Das kann nach 15 Jahre dauern, bis man das versteht. In Jerusalem hat es lange gedauert, bis sie das dann auch verinnerlicht haben. Ach so. Und dann darf man nicht sagen, die Bibel ist meiner Meinung, sondern gemeinsam voneinander lernen. Der Petrus hier, so habe ich das mitbekommen, wird sich in Jerusalem nur hingestellt haben. Also liebe Brüder, ich kann da auch nichts für. Ich habe es auch nicht verstanden. Bis zu dem Tag, wo ich in das Haus dieses Mannes kam, vor dem ich immer Angst hatte. Und das andere macht Angst. Da konnte ich gar nicht anders, als zu erklären, du bist mein Bruder. Und dann kam er auch zur Gemeinde. Ja, liebe Geschwister, müsst ihr jetzt eine Kröte schlucken? Ich habe nur versucht, Bibel auszulegen, allerdings auch natürlich aktualisiert. Es war zu allen Zeiten so, dass die Christen, wenn Grenzen überschritten werden mussten, Mut haben mussten zu der Freiheit, die aus Gottes Geist kommt. Dennoch sind da Mauern zwischen Menschen und nur durch Gitter sehen wir uns an. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unserer Angst. Wenn das stimmt, dann müssen wir ja singen, Herr, deine Liebe ist weiter, als wir bisher verstanden haben. Hilf uns, uns auch entsprechend zu verhalten. Amen.